Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich die Anke zu Gast. Die Anke war schon mal bei mir im Podcast und wir hatten da einen sehr, sehr schönen Austausch. Und heute haben wir auch ein ganz tolles Thema, beziehungsweise ein Thema, was sehr, sehr viele betrifft. Und diejenigen, die Anke jetzt noch nicht kennen, die dürfen jetzt nochmal deiner Vorstellung lauschen,
ja.
Bevor wir einsteigen ins Thema.
Genau, danke, dass ich mich selber zu dir in den Podcast einladen durfte. Das habe ich schon getan.
Ich finde das auch mal cool.
Bin ich ja gesagt.
Ja.
Genau, ich bin Anke. Ich bin 45 und lebe mit meinen beiden Kindern in Berlin. Bin psychologische Beraterin und Coach und habe mich auf das Thema emotionales Essen, Stress und Gefühlsmanagement fokussiert. Das sind seit Jahren meine Themen, mit denen ich selber auch arbeite und kämpfe und hadere. Und ich habe da selber schon ganz viel geschafft und liebe es einfach, das weiterzugeben und zu sehen, wie ich Menschen von A nach B bringen kann. Und genau, das Thema emotionales Essen ist eben etwas, was wovon ich selber betroffen bin, obwohl ich das ganz lange gar nicht wusste. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige anderen mal, was sie vielleicht außer Diäten noch für Möglichkeiten haben.
Ich finde, das ist auch ein super wichtiges Thema. Also, was ist ja jetzt gerade schon verraten, wir sprechen heute über emotionales Essen. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass viele gar nicht wissen, dass sie davon betroffen sind. Da können wir ja direkt mal einsteigen. Wie merkt man das denn eigentlich?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also bei mir selber war es so, ich finde es immer gut, wenn ich das von mir erzähle, ist es, glaube ich, immer gut nachvollziehbar. Ich struggle mit meinem Körper eigentlich schon immer und war mir dessen aber gar nicht bewusst, weil ich eigentlich immer relativ es geschafft habe, schlank zu bleiben durch viel Reglementierung und Sport und Disziplin. Und also ich habe es immer geschafft, irgendwie so um dieses Gewicht herum zu pendeln, plus minus 5 Kilo, bei denen ich mich wohlgefühlt habe. Und habe dann aber so mit Anfang 40 bin ich ja in die beginnenden Wechseljahre gekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht mehr. Ich habe zugenommen und habe es nicht mehr so leicht geschafft abzunehmen. Also ich lasse mal das Abendessen weg, ich lasse mal die Kohlenhydrate weg, ich esse mal nur Salat. Das hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert. Und habe dann begonnen, mal zu verstehen, was ist hier gerade los. Und ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich bin dann auf das Thema emotionales Essen gekommen und habe dann gemerkt, oh krass, ich bin ja eine emotionale Esserin. Und woran man das in erster Linie merkt, ist, dass wir, also die meisten Menschen, die aus emotionalen Gründen essen, die kennen gar kein richtiges körperliches Hungergefühl, weil sie eigentlich permanent essen. Und sie halten auch körperlichen Hunger schlecht aus. Das heißt, sobald so ein Anzeichen von körperlichem Hunger da ist, wird eigentlich sofort gegessen. Das würde ich sagen, ist eigentlich so das deutlichste Signal. Auch so dieses, was tue ich eigentlich, wenn ich gestresst bin, wenn ich wütend bin, wenn mir langweilig ist. Und ich glaube, die meisten, bei denen ist das schon so im Hinterkopf, dass sie, dass das wahrscheinlich nicht so ganz okay ist, ständig zu essen, wenn man auf der Couch sitzt, wenn einem langweilig ist, wenn man frustriert ist, wenn man sehr aufgewühlt ist. Aber sie sind sich darüber nicht so bewusst, dass es eben emotionales Essen ist.
Ja. Ich glaube aber, das betrifft jeden so ein bisschen.
Ja, glaube
also
ich.
Also es ist nicht so, dass es gibt, glaube ich, niemanden, der von sich behaupten kann, er würde niemals aus emotionalen Gründen essen. Sei es jetzt Stress oder ne, Gefühle, die man damit betäubt. Also es macht ja jeder irgendwie, ne? Aber es ist halt der Unterschied, ob dir das bewusst ist oder nicht. Wenn du im Unbewussten das die ganze Zeit machst, ist das eben, ja, so ein bisschen, ja, wie gerade der Einstieg auch schon war, man merkt das halt nicht. Man weiß es nicht, dass man das aus den Gründen macht, ne? Weil viele haben ja auch gar kein Körpergefühl. Ne? Die wissen, also die können gar nichts unterscheiden. Die wissen nicht, wann sie satt sind, die wissen nicht, wann sie Hunger haben. Die haben einfach nur so ein Gefühl, ah, ich muss jetzt irgendwas essen.
Ja, und ich meine, Essen ist ja an sich auch eine sehr clevere Strategie vom Nervensystem, weil es halt immer verfügbar ist. Wir leben in einem modernen Schlaraffenland. Es gibt Lieferdienste, es gibt Restaurants, die Kühlschränke sind immer voll. Und Essen ist eben auch eine akzeptierte Verhaltensweise, anders als jetzt zum Beispiel Alkohol. Also wenn ich im Büro Stress habe, kann ich mir schlecht ein Glas Wein einschütten, aber ich kann in die Keksdose greifen. Und das macht es so einfach für unser Nervensystem zu entscheiden, dass Essen eben eine Methode ist, die funktioniert. Und es funktioniert ja auch. Ja, also rein aus der Evolution her ist Essen ja etwas, was erstmal beruhigt. Ja, es sorgt für unser Überleben. Wenn Essen da ist, dann überleben wir. Und deswegen ist es in Hinblick auf die Beruhigung des Nervensystems erstmal funktional. Ja, und ich glaube, das ist eben auch der Grund, warum so viele tatsächlich auch aus emotionalen Gründen essen.
Ja, ich kenne das bei ganz vielen Coaches war das so, die kamen von der Arbeit und das Erste war, ich weiß noch, eine Coachie, die ist dann immer abgebogen in den Vorratsschrank und da hatten die nämlich so ein heimliches Gummibärchenlager und hat die dann immer erst Gummibärchen gegessen, bis sie dann wieder da rauskam und dann in die Familie reingehen konnte. Also die hat dann das wirklich gebraucht, um runterzufahren. Und dann haben wir mit, habe ich mit der dann so ein paar Vagusstimulationen geübt oder hab mit ihr geguckt, ob mir das hilft und die hat dann angefangen zu gurgeln. Nachdem sie von der Arbeit nach Hause kam. Und das hat ihr geholfen, dann von den Gummibärchen wegzukommen. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die man da anwenden kann. Hast du da vielleicht auch so ein paar, also ist jetzt ein bisschen unstrukturiert hier. Wir hatten ja gerade, woran erkennt man das? Vielleicht machen wir lieber erst die Ursachen. Wo kommt das denn eigentlich her? Also das ist ja nicht einfach so, dass wir das machen.
Genau. Also emotionales Essen ist super komplex. Es kann aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kommen, aber es gibt so ein paar Kriterien, die viele Menschen betreffen. Zum Beispiel, was relativ viele Menschen, die sehr stark vom emotionalen Essen betroffen sind, betrifft, ist ein geringes Selbstwertgefühl. Das heißt, sie machen eben als Kind die Erfahrung, ich bin nicht okay, wie ich bin, ich werde nicht so geliebt, wie ich bin, sondern ich muss etwas sein, um geliebt zu werden. Und daraus entsteht ja so eine Sehnsucht. Also wir wollen ja alle geliebt werden, wir wollen alle so angenommen werden, wie wir sind. So, und dann versucht, ich rede jetzt mal von Mädchen, weil das meine Zielgruppe ist, versucht das kleine Mädchen über irgendeine Strategie dieses Ziel zu erreichen. Also ich will geliebt werden, ich will mich wertvoll fühlen. Und gerade Mädchen werden ja relativ früh auch über ihren Körper bewertet. Und das heißt, sie machen die Erfahrung, dass ihr Körper irgendwie eine Rolle dabei spielt, ob sie wertvoll sind. Dazu kommen noch die Einflüsse durch Medien, durch Werbung, ja, die Disney-Filme, wo die super schlanke Prinzessin den tollen Prinz abkriegt und sie ist schön und berühmt und wird geliebt. Und also so entstehen ja schon im Kindesalter Verknüpfungen, die uns sagen, okay, ich muss also einen bestimmten Körper haben, um endlich dieses Gefühl zu bekommen, was ich mir so sehr wünsche. Ja, und dann habe ich vielleicht auch noch durch meine Mutter oder andere weibliche Bezugspersonen, die selber mit ihrem Körper ständig strugglen, bekomme ich auch wieder die Information, okay, meinem Körper muss alles richtig sein, nur dann werde ich geliebt. Und so entsteht quasi wie eine Lebensaufgabe. Das heißt, diese Mädchen entwickeln für sich diese Aufgabe, diesen Körper anzustreben. Und das ist natürlich alles unbewusst, ja. Es ist ja nicht morgens sitzt ihr da und aha, okay, heute meine Aufgabe, meinen Körper zu optimieren. Das passiert ja alles unbewusst und das ist ja auch das Gefährliche daran. Wir kriegen das ja alles gar nicht mit. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich war immer ein sehr, sehr dünnes Kind. Und auch das wurde immer sehr, sehr bewertet. Und zwar haben oft andere Menschen über mich in meiner Anwesenheit gesprochen. Also Anke ist ja dünn, die muss echt mal mehr essen. Und das war für mich immer sehr beschämend. Und zwar so beschämend, dass ich, als ich Teenager war, ich habe mich immer so geschämt für meine dünnen Beine. Ich wollte keine kurzen Röcke, keine kurzen Hosen anziehen. Und für mich war also dieses Schlanksein super negativ behaftet. Und dann in meinen frühen 20ern habe ich ein bisschen zugenommen. Also da war ich normal schlank. Und habe aber gemerkt, auch das wurde registriert, auch das wurde bewertet. Und in mir wurde abgespeichert, ich habe eigentlich nur ein ganz kleines Gewichtsfenster, womit ich in Ordnung bin. Und
Oh
es
Mann.
waren bei mir immer so 59, 60 Kilo. Das waren also 2 Kilo Delta, die für mich in Ordnung waren. Ja. Und wir wissen ja, wir Frauen, also gerade mit Gewicht, ja, wir haben Zyklus, wir haben eine Veränderung von Muskel- und Fettmasse, wir haben Wassereinlagerung. Also 2 Kilo sind nichts. Ja, die können sich schnell mal nach oben oder nach unten bewegen. Und quasi war meine unbewusste Aufgabe, immer in Richtung dieses Gewichts zu kommen. Aber der innere Saboteur hält einen natürlich davon ab, weil was ist denn, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Dann fühle ich mich ja immer noch nicht wertvoll. Weißt du? Und genau deshalb, selbst wenn wir dieses Gewicht erreichen, und ich habe es ja zwischendurch auch erreicht, habe ich es nie halten können. Ja, weil dann hat mir meine Aufgabe gefehlt. Was soll ich denn dann machen? Und ich war auch nicht, auch wenn ich das Gewicht hatte, war natürlich erstmal so ein Moment davon, das fühlt sich gut an, ich habe mich leicht gefühlt, in meinen Klamotten gut gefühlt und ich habe Komplimente bekommen. Aber so dieses tiefe Gefühl von Erfülltsein, von Zufriedenheit, das war eben nicht da. Und es war immer die Angst da, wieder zuzunehmen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der Klassiker von Frauen, die eben Diäten machen, die dann auch abnehmen. Diäten funktionieren ja auch. Ja, sie funktionieren ja. Aber dieser Stress und dieser Druck, dieses Gewicht dann zu halten, der ist enorm groß und viele schaffen es eben auch nicht.
Ja, Mann, da hast du ja auch eine ganz schöne Odyssee hinter dir.
Ja, und es ist so erschreckend, dass es so vielen Frauen so geht.
Ja, total. Aber ich kann mich da auch nicht ausschließen. Ich hatte auch so Phasen. Ich war immer so, ich war halt in der Schule, glaube ich, eher so unsportlich. Ich hab zwar getanzt, aber ich habe, also wenn man es mit jetzt vergleicht, überhaupt keinen Vergleich. Ne? Und ich habe
Warst
dann
du auch
auch
immer eine von denen, die im Sport immer als Letzte gewählt wurden?
Nee, vielleicht Vorletzte. Aber ja, ich habe das auch so. Ich habe auch immer schon als Jugendliche diätet und ich hatte auch immer so Idole oder Körperbilder, die ich gut fand. Vor allen Dingen total krass, ich weiß nicht, ob du die kennst, Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls.
Oh ja, oh ja.
Ich war richtig gut.
Genau.
Und ich habe immer da vorm Fernseher gehockt, ne, und dachte immer so, oh, wie die will ich auch mal aussehen. Und dann habe ich so Tage gehabt, wo ich dann nur einen Apfel gegessen habe oder so. Und meine Mutter, die hat ja auch immer zu Hause frisch gekocht und so. Und dann habe ich das irgendwie, keine Ahnung, wie ich das umgangen bin. Ich habe dann immer gesagt, ich habe keinen Hunger jetzt und ich esse später und bin dann irgendwie, habe mich da so drum rumgeschlängelt. Und dann hatten wir so einen Stepper. Nee, nicht Stepper, wie heißen diese Dinger? So einen Crosstrainer hatten wir. Und dann habe ich immer auf diesem Crosstrainer rumgehangen und habe mir Videos von den Pussycat Dolls angeguckt. Und das war so meine Strategie. Hat natürlich auch nicht funktioniert, weil wenn du nur einen Apfel isst am Tag, den nächsten Tag hatte ich halt unbändigen Hunger und habe dann halt auch wieder gegessen. Und dann war das immer so ein Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Ja, aber ich wollte halt auch so einem Ideal entsprechen, ne? Ganz klar. Ja.
Ist übrigens auch so der Klassiker, sich dann quasi mit Sport zu bestrafen. Also wenn man zu viel gegessen hat, na, dann gleiche ich das jetzt halt mit Sport aus. Und das ist total toxisch. Das ist einfach total toxisch.
Ja. Ja. Krass, ne? Was man sich, also wenn man jetzt so zurückblickt, was man sich da so angetan hat und dem Körper, ne? Das ist schon. Und in dem Alter ist man ja auch so, da hält er das ja noch aus, ne? Da ist das total entspannt, weil der kann das kompensieren. Aber je älter du wirst, desto mehr grätschen dir dann auch die Hormone weg und dann hast du richtig Spaß. Auf jeden Fall. Ja. Du hast jetzt gerade schon was gesagt zu den. So aus der Kindheit, was daraus entstehen kann. Ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Gibt es noch andere Glaubenssätze, die da so mit reinspielen, die das emotionale Essen so ein bisschen hervorbringen können im Erwachsenenalter?
Ja, also viele entstehen dann, glaube ich, eher durch die Diät-Historie. Also ich kann mein Gewicht nicht halten. Oder auch jetzt gerade so in den Wechseljahren kann man nicht abnehmen. Oder ich bin halt so. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Klientin, ihre Mutter hat ihr als Kind gesagt, du wirst niemals schlank sein, du bist halt nicht so. Das ist nicht dein Körper, das ist nicht deine Genetik. Und das stimmt natürlich nicht. Also wir haben natürlich eine genetische Veranlagung, aber wir können unseren Körper immer durch unseren Lebensstil verändern und beeinflussen. Und das war ein ganz klassischer Glaubenssatz zum Beispiel. Ja, also gerade so das Thema Genetik ist schon sehr stark verbreitet.
Ja.
Ja.
Ja, das, wenn ich mich da so auch dran. Ich überlege gerade, ob meine Mutter das bei mir auch gemacht hat. Die hat auch gerne über mich in der dritten Person geredet. Aber ich war dann nicht Katharina, sondern S hier. Ich war sogar neutral. Ja, hat die immer gesagt, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Aber ich hab aber bei ihr auch immer wahrgenommen, dass sie auch viel gestruggelt hat mit ihrem Gewicht. Und das hat sich mit Sicherheit auch auf mich übertragen.
Absolut.
Ja.
Also ich merke das auch, dass ich extrem vorsichtig bin, wie ich über mich spreche. Also ich muss aber auch sagen, ich bin ja sehr bewusst und sehr achtsam auch mit meinen Gedanken, nicht nur für andere, sondern auch für mich. Und ich habe ja eine Tochter, die ist jetzt 10. Und ich merke natürlich auch, sie kommt jetzt langsam in ein Alter, womit sie sich mit ihrem Körper beschäftigt und hübsch aussehen möchte und guckt, was sie für Klamotten anzieht. Und ich bin da sehr, sehr achtsam mit meinen Worten. Also ich sage nichts über ihren Körper, sie ist auch sehr schlank, aber ich bewerte das null, weder positiv noch negativ. Und ich weiß, meine Mutter stand auch immer vorm Spiegel, hat sich irgendwie gedreht und ach das und dann mein Hintern und ach, ich muss doch noch mal was anderes anziehen, das ist so unvorteilhaft. Also das macht was mit Kindern.
Ja.
Definitiv.
Ja, also ich merke das auch beim Henry jetzt schon, also bei meinem Sohn, der ist für seinen, also der ist schon recht schwer und wir haben ihn halt so ein bisschen verhätschelt, dadurch, dass wir beide ja Kraftsport machen, dass wir ihn recht lange getragen haben, ne? Also das war für uns gar kein Problem. Jetzt hat er aber mittlerweile, ja, so 22, 23 Kilo und dann denkt er dann auch so, ja, Mama und Papa machen ja Sport, die können mich immer noch tragen. Und dem dann jetzt zu sagen, nee, sorry, du bist jetzt langsam wirklich zu schwer, das ist auch gar nicht so leicht, weil du kannst ja dann auch nicht sagen, nee, Henry, du bist jetzt ein schwerer Klops, das geht jetzt nicht mehr. Das muss man ja dann auch ein bisschen anders verpacken. Und ja, da sind wir auch gerade in so einem Prozess drin, dem das so beizubringen, aber auch wirklich bewusst, weil ich weiß ja, was das mit einem machen kann, wenn du das jetzt irgendwie komisch kommentierst oder wenn jetzt, man sagt das ja auch einfach mal so flapsig, du bist ein schweres Brot oder so, ne? Aber da muss man echt aufpassen.
Ja,
Ja.
wir müssen es ja auch nicht perfekt machen.
Nee, aber es ist ja so, wenn du das weißt, was das anrichten kann, ist man ja immer doppelt vorsichtig und denkt sich so. Oh.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, wir werden den Kindern sowieso irgendwas mitgeben, wodurch sie
Ja.
irgendwie keinen Schaden haben. Das ist auch ein bisschen entlastend, das zu wissen.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Wir haben ja alle einen kleinen Schaden.
Oder einen großen.
Oder so. Ja. Okay, jetzt können wir vielleicht mal so über ein paar Strategien sprechen und Werkzeuge, die man nutzen kann,
ja,
um das emotionale Essen so ein bisschen, ja, was heißt, in den Griff zu kriegen. Also kann man das wirklich komplett in den Griff kriegen? Was meinst du? Schwierig, ne?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie beim Rauchen. Also es gibt Menschen, die hören mit dem Rauchen auf und sagen, wenn ich jetzt eine Zigarette rauchen würde, dann würde ich sofort wieder anfangen. Und andere hören auf und sagen, ja, ab und zu eine Zigarette ist okay. Und ich glaube, bei dem Essen ist es auch so. Ich glaube für mich nicht, dass ich komplett intuitiv essen kann. Also ich brauche schon, ich sag mal, einen gewissen Verstand beim Essen. Ja.
Ja.
Ich zähle jetzt aber auch keine Kalorien, ich messe nichts ab, ich wiege nichts ab. Aber ich sag mal, sich klug zu ernähren, ist auf jeden Fall sinnvoll. Es gibt durchaus Menschen, die können sich irgendwann komplett intuitiv ernähren. Aber ich glaube, das gleich als Ziel zu setzen, das ist ein bisschen viel. Emotionales Essen hat ja ganz viel damit zu tun, dass das Nervensystem es nicht schafft, sich über andere Wege zu regulieren. Und ich meine, das Thema Nervensystemregulation ist ja gerade im Netz auch sehr verbreitet. Ich finde aber, es wird oft sehr technisch gehandhabt. Also ich glaube, es entsteht immer so der Eindruck, naja, mache ich halt diese 2, 3 Übungen und dann ist schon alles gut. Aber ich glaube, es geht eben in erster Linie, da wir ja ein Selbstwertthema haben, darum, wieder einen liebevollen Blick auf sich selbst zu bekommen. Und auch anzuerkennen, dass quasi Essen eine Funktion hatte, also eine Schutzstrategie ist oder war, die einen Sinn hatte. Ja, und wir verurteilen uns ja immer für unser Essverhalten oder gerade auch Essanfälle. Das ist natürlich, geht dann schon in Richtung Essstörung. Aber wirklich anzuerkennen, dass das wichtig war, dass es einfach keine anderen Mechanismen gab, die funktioniert haben, um diese Überforderung durch Emotionen, durch Stress anderweitig zu regulieren. Und das Essen eben in dem Moment da war und geholfen hat. Und allein das anzuerkennen, das ist schon mal eine riesengroße Erleichterung, wenn wir aus diesem Selbstvorwurf rauskommen. Weil das, was uns ja auch desreguliert, das sind unsere Gedanken. Ja, die Gedanken, die dann eben Stressgefühle auslösen. Und ich glaube, ich finde Nervensystemregulationsübungen super wichtig, mache ich auch jeden Tag. Es ist fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Ich dusche kalt, ich mache Körperübungen. Aber wichtig ist, glaube ich, dabei, dass man wirklich super präsent ist und einen ganz wohlwollenden, liebevollen Blick auf sich selbst hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste dabei. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen, die eben ein Selbstwertthema haben, super schwer, weil sie es eher gewohnt sind, schlecht über sich selbst zu denken und auch zu sprechen.
Ja.
Das heißt, ich würde, also bei mir funktioniert es immer sehr gut über Achtsamkeit. Ich würde mich beginnen, darin zu schulen, was denke ich denn, bevor ich esse zum Beispiel. Also bevor dieser Drang, dieser Essdruck auch da ist, was habe ich da so für Gedanken? Ja, wie war mein Tag vorher vielleicht? Wie kam es dazu, dass dieser Essdruck so stark geworden ist? Weil oft ist es ja auch so, gerade bei denen, die abends nach Hause kommen und sich dann vollschaufeln, ist es einfach so, dass die sich über den Tag viel zu wenig Auszeiten genommen haben und viel zu wenig mal, ich spüre mal, wie es mir geht, was brauche ich eigentlich gerade? Oder ich trinke einfach mal ein Glas Wasser, ich atme mal tief durch. Also diese Momente zwischendurch, die quasi schon für so einen kleinen Reset sorgen, sodass eben dieser Druck am Abend gar nicht so groß wird, jetzt essen zu müssen. Und die Gefahr ist ja auch immer, dass aus emotionalem Essen irgendwann eine Gewohnheit wird. Wie das mit den Gummibärchen, das ist so eine klassische Gewohnheit. Ja. Gerade wenn auch bestimmte Rituale, ich mache die Tür auf, ich gehe den Gang zur Vorratskammer. Da ist es wichtig, dieses Muster zu unterbrechen. Ja, oder auch ich, so ein klassisches Ding ist ja auch, ich esse abends auf der Couch vom Fernseher. Da habe ich auch noch die Kopplung. Also Fernseher und Essen, sprich die eine Gewohnheit bedingt die andere. Und da ist zum Beispiel ein guter Trick, wenn ich also, bevor ich mich abends auf die Couch setze, dass ich Zähne putze und mich komplett bettfertig mache, sodass für meinen Verstand das Thema Essen abgehakt ist. Weil dann ist das, also Zähneputzen ist grundsätzlich eine gute Sache, auch zum Beispiel, wenn ich dazu neige, nach dem Mittagessen irgendwie dann nochmal eine Stunde später rumzusnacken, dann einfach nach dem Mittagessen die Zähne zu putzen.
Ja.
Ja, oder aber was mir auch immer hilft, ist kälter, also mir das Gesicht kalt abzuwaschen, die Hände kalt abzuwaschen. Wer es ganz schlimm mag, kann auch duschen gehen oder in die Eistonne. Also Kälte ist immer ein guter Unterbrecher, weil es einfach das Nervensystem komplett rausholt aus der Situation. Genau, ja, das waren so ein paar Ideen.
Sehr cool. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt. Ich hatte, hat ja schon gesagt, das Gurgeln kann helfen, weil du da direkt den Vagusnerv stimulierst.
Ja.
Also mit warmem Wasser und dann aber auch wirklich so, als würde man, man trinkt das quasi und dann so, als würde man schreien. Also man hat das Wasser im Mund und macht richtig so, ah!
Ah,
also
cool.
Dass da wirklich viel Stimulation ist. Oder was auch cool ist, habe ich jetzt erst kürzlich von einer befreundeten Heilpraktikerin gelernt, dass man den Kehlkopf auch so hin und her bewegen kann, weil der hier ja auch entlang läuft. Und dann macht man das so 30 Mal in jede Richtung und dann hat man auch direkt das Bedürfnis zu schlucken. Und wenn man ja schluckt, merkt man, okay, der wurde jetzt gerade aktiviert. Und das kann schon helfen, dass dann das System runterfährt. Also es gibt da schon noch so ein paar, ja, Kniffe, die man da machen kann. Atemübungen zum Beispiel mache ich auch total gern.
Ja.
Einfach mal durchatmen, mal zählen, ein paar Atemzüge machen, Bauchatmung. Was fällt mir noch ein? Ja, das, was du auch sagst, die Kälte, so einfach einen anderen Reiz geben. Ne, das kann auch immer sehr hilfreich sein, auf jeden Fall.
Ja, oder auch so durchschütteln, ja, gerade so am Abend, wenn sich schon so ein bisschen Spannung angesammelt hat im Körper. Ich glaube, es ist eben auch wichtig, in dem Moment wirklich mal zu benennen, ah, okay, ich esse gerade nicht, weil ich Hunger habe, sondern aus emotionalen Gründen und zwar völlig wertfrei, sondern einfach neugierig hinzugucken. Ah, spannend. Das ist jetzt also so ein Moment, wo ich aus emotionalen Gründen esse. Und manchmal reicht allein das auszusprechen schon, um das zu unterbrechen, weil ich mich in dem Moment dazu zwinge, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Tue ich es trotzdem? Und ja, das darf ich, darf trotzdem aus emotionalen Gründen essen. Oder eben zu sagen, ach nee, das lasse ich jetzt mal.
Ja, und ich finde auch ganz wichtig ist, wenn man daran arbeitet, dass es auch immer okay ist, dann solche, ich sag mal, solche Momente zu haben, wo man dann wieder aus emotionalen Gründen isst und sich dafür nicht zu verurteilen.
Ja,
Ganz,
absolut.
ganz wichtig.
Und das Interessante ist, das hört dann automatisch auf. Ich habe zum Beispiel, ich habe irgendwann festgestellt, ich esse immer, also immer um 14 Uhr habe ich irgendwie nie so ein Hieper. Und zwar egal, wann und was ich zum Mittagessen gegessen habe. Also es war unabhängig vom Blutzucker. Und ich bin dann irgendwann mal in eine Meditation gegangen und habe mich mal mit diesem damit beschäftigt, warum will ich 14 Uhr was essen? Und dann kam so ein Moment hoch aus meiner Teenagerzeit. Ich bin nach der Schule immer nach Hause und da lag so der Unterricht lag hinter mir und das war schon mal schön und ich kam zu Hause an, es war niemand da. Also niemand, der was von mir will. Ich musste nichts tun, ich musste nichts sein. Und dann habe ich den Fernseher angemacht, habe California Clan, ich weiß nicht, ob du das kennst,
Nee.
so eine 90er-Serie angemacht und habe dazu was gegessen, 5 Minuten Terrine oder ein Döner oder Eis. Und es war einfach so ein schöner Moment, weil ich einfach nichts sein musste. Und da dachte ich mir, also in der Meditation kam so dieser Moment, dachte ich, krass. Und ich habe sofort gespürt, das ist es. Also da war sofort eine Resonanz da. Und danach hatte ich das nicht mehr. Das hat sich sofort aufgelöst. Ich hatte einfach nicht mehr diesen Drang, 14 Uhr was zu essen. Es war einfach weg. Und es ist auch so interessant, wenn wir so manche Blockaden finden und die einfach nur erkennen, dass sich dadurch automatisch schon was auflöst. Das ist so spannend. Das glauben immer viele nicht, weil sie immer daran gewohnt sind, man muss ja hart daran arbeiten und es geht nur mit Disziplin. Aber es ist eben so, dass die Psyche, unsere Seele, unser Herz ganz viel Einfluss darauf haben.
Ja, machst du dann auch mit deinen Coaches sowas? Also machst du mit denen auch solche Meditationen und
Ja,
leitest das dann an?
ganz viel.
Cool.
Ganz viel Unterbewusstseinsarbeit, weil ich merke natürlich auch, ich meine, das sind Menschen, die oft eine schlechte Verbindung zu ihrem Körper und zu ihren Gefühlen haben. Das heißt, ich komme da nicht so über die mentale Ebene an die Themen, an die wir aber ran müssen, wenn wir es auflösen müssen. Deswegen ist es einfach notwendig, dass wir versuchen, möglichst ins Unterbewusstsein zu kommen. Und da sind Visualisierung, viel innere Kindarbeit, Meditation einfach super hilfreich.
Was können denn noch so Stolperfallen sein, die da auftreten, wenn man sich jetzt auf diese Reise begibt, am emotionalen Essen zu arbeiten? Gibt es da noch irgendwas, was einem da so richtig dazwischen kommen kann?
Naja, ich glaube, die größte Hürde ist, dass es eben dauert. Ja, das ist eben nicht eine Diät, wo man jetzt innerhalb von ein paar Wochen so und so viel Kilo abnimmt, sondern ich hatte zum Beispiel in dem einen Mentoring, das geht über 8 Wochen, da hat die Klientin kein einziges Kilo verloren, aber sie hat trotzdem ihr Essverhalten komplett verändert und sie hat sich anders gefühlt. Und manchmal dauert es eben auch, ehe der Körper das dann loslassen kann. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Also die Geduld zu haben und das Vertrauen vor allen Dingen zu haben, dass sich etwas verändern wird, aber dass es eben braucht.
Ja,
Es
ah,
ist
da
halt
kann ich auch ein
kein,
Lied von singen. Das ist, Geduld ist da so wichtig. Ja.
ja, es ist halt kein Quickfix.
Nee. Es wäre
Ja.
schön, wenn es das gäbe, ne? Für viele Dinge.
Ja, suchen auch immer alle so nach den drei
Ja.
Tipps, die endlich funktionieren oder diese eine Mahlzeit oder dieses eine Lebensmittel, dieses eine Superfood, durch das ich endlich abnehmen kann. Ja.
Ja, das ist schon krass, ja. Ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall.
Total.
Ah, da fällt mir gerade noch eins ein, was da vielleicht noch ganz interessant wäre anzusprechen. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn das auch, also durch den Körper gesteuert wird, das emotionale Essen. Also auch durch einfach, dass Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind oder auch die Darmgesundheit. Da gibt es ja auch Zusammenhänge. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass wenn jemand hier diesen Candida-Pilz hat, zum Beispiel im Darm, dass man dann total auf Süßkram fixiert ist. Ne? Also es ist wirklich so, dass du dann vermehrt dazu greifst und dann kann man das ja auch, kann man ja auch denken, ah, ist das jetzt emotionales Essen oder liegt es jetzt daran, dass mein Darm nicht im Gleichgewicht ist? Das ist ja dann auch nochmal schwierig, so abzugrenzen.
Ja, ist es. Also das ist tatsächlich schwer. Ich würde dann, glaube ich, wenn jetzt jemand über einen wirklich langen Zeitraum zwar das Essverhalten geändert hat und ich hatte jetzt auch eine Klientin, die sich eben sicherer gefühlt hat, damit Kalorien zu tracken und was ist auch total okay, also was immer funktioniert, funktioniert. Also sie war im Kaloriendefizit und hat trotzdem nicht abgenommen und da würde ich dann schon sagen, okay, lass mal deinen Darm checken, mach mal einen Hormonstatus. Da kann es durchaus natürlich sein, dass immer auch andere Sachen mit da dran hängen, klar. Das kann ich natürlich dann nicht beurteilen und dann schicke ich die Leute natürlich gern zu dir.
Sehr gut, ja.
Genau, also ich glaube, man muss letztlich ja immer auch das Ganze ganzheitlich angehen und die psychologische Ebene, um die ich mich ja kümmere, das ist eben eine Seite, aber natürlich gibt es auch körperliche Gründe, warum eben Abnehmen nicht gelingen kann.
Ja, aber es ist, man sollte halt auch die Macht der Gedanken nicht unterschätzen, wie viel man doch erreichen kann, wenn man an seinem Mindset arbeitet und ja, einfach positiv über sich selbst denkt und so.
Genau.
Schon sehr, sehr wichtig. Was wäre denn so der wichtigste Rat, den du jetzt Frauen geben würdest in Bezug auf emotionales Essen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie versuchen, einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu finden. Also sich dabei zu ertappen, wenn sie abwertende Gedanken über sich selbst haben. Meistens sind es nämlich Stimmen, die von anderen Menschen kommen, aus früherer Zeit. Und das mitzubekommen und sich dabei zu unterbrechen und zu sagen, okay, stopp. Ich beginne jetzt anders über mich zu denken. Ja, ich habe verstanden, dass Essen eine Schutzfunktion für mich hat. Und dass es nichts mit mangelnder Disziplin zu tun hat oder damit, dass ich es schlechter mache als andere oder dass ich schlechter bin als andere, sondern dass es wirklich eine Strategie meines Nervensystems ist, um mich zu schützen und dass es okay ist. Ich glaube, das ist am allerwichtigsten, gerade für den Anfang.
Ja. Ja, das bringt auch echt, das nimmt so viel Druck, wenn man weiß, dass man für manche Sachen einfach auch nichts kann. Dass es einfach so einprogrammiert ist, dass das neuronale Netzwerke sind, die keine Ahnung wann entstanden sind und dass man da wirklich wie auf Autopilot handelt, bis man es erkennt.
Ja. Ja, und wenn wir uns auch klar machen, dass wir wirklich ja um die 90-94% unbewusst handeln, wie viel das eigentlich ausmacht. Ja, und wie wenig wir bewusst tun.
Das ist echt krass. Ja, ich denke da immer an diesen Eisberg. Man sieht hier nur die Spitze.
Ja.
Und was da noch alles unten dran hängt.
Genau. Und gerade auch bei Menschen, die dann so in Richtung Essanfälle gehen, das ist ja so, da kommt ja so ein massiver Essdruck auf. Die sind nicht in der Lage, eine bewusste Entscheidung zu treffen, ich esse jetzt nicht. Das ist nicht möglich. Der Neokortex ist quasi komplett out of order. Also der Teil des Gehirns, der quasi Entscheidungen trifft, der logisch denkt, der funktioniert dann einfach nicht mehr, weil das ganze System in so einem massiven Stress ist, dass es nur noch ums Überleben geht. Und Überleben ist eben konditioniert auf Essen. Und ich glaube, gerade Menschen auch, die Essanfälle haben, die haben so ein... Also sind sehr hart mit sich auch, reglementieren sich ja oft danach auch sehr, sehr stark und diese Härte rauszunehmen und wieder sanft mit sich zu sein und zu sagen, okay, das ist okay und ich bin okay, wie ich bin und eine Milde zu etablieren, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Ja, bin ich auch. Da habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Hey, ja, ich glaube, wir haben eine sehr schöne Folge produziert gerade.
Glaube ich auch. Immer echt schön, mit dir zu plaudern.
Ja, finde ich auch. War wieder sehr viel Mehrwert drin. Ja, ich denke, die drei Fragen am Ende, die bekommst du nicht, weil die hast du schon mal beantwortet. Die werden sich wahrscheinlich nicht stark verändert haben.
Nee, das stimmt, obwohl ich mich gar nicht mehr so erinnern kann, was die Fragen waren, aber.
Die als das erste ist, was man, was dein Lieblingsessen aus der Kindheit, und die zweite war, was hast du als letztes nur für dich getan? Und die dritte ist, mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du in deiner Gesundheitsreise anders machen?
Ah, okay.
Ja.
Ah ja, Essen aus der Kindheit. Ich glaube, beim letzten Mal hat die Schnitzel gesagt, ich würde es noch um Pommes ergänzen.
Geil.
Also ich liebe bis heute, ich gönne mir nicht so oft Pommes, aber ich liebe immer noch Pommes. Was habe ich als letztes für mich getan? Ich tue unglaublich viel für mich. Also definitiv meine Morgenroutine heute Morgen. Ich war jetzt kürzlich im Urlaub und da habe ich die ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt habe ich aber wieder angefangen und ich merke einfach, wow, das ist einfach so ein Unterschied für meinen Tag, für meinen
Ja.
inneren Zustand, wenn ich eine gute Morgenroutine habe. Und ich feiere mich einfach so dafür, dass ich mir die so entwickelt habe, dass ich ja, dass ich da so dranbleibe. Es ist echt, echt
Das ist super
schön.
wertvoll. Ja, ich merke das auch immer so unter der Woche, habe ich das auch. Ich stehe ja dann auch immer früher auf als meine Männer, um einfach die erste Stunde so für mich zu haben. Und am Wochenende mache ich das nicht immer. Und dann merke ich echt so, wie ich dann über den Tag über irgendwie unzufrieden bin, weil ich das einfach nicht hatte morgens. Mir fehlt da auch die Stunde.
Ja, das ist, ich brauche auch etwa so eine Stunde, mal mehr, mal weniger. Aber ich sag mal, meine Kinder sind ja ein bisschen älter, die schlafen jetzt auch länger am Wochenende,
Ah
sodass ich
ja.
meistens auch am Wochenende die Zeit dafür habe.
Herrlich. Ja, ich warte auf den Tag, wenn wir nicht mehr um 6 Uhr geweckt werden, samstags morgens.
Nee, das stimmt. Gerade jetzt im Winter, wenn es dann auch noch dunkel ist. Genau, was
Das
war
ist
die
hart.
dritte Frage nochmal?
Mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du auf deiner Gesundheitsreise anders machen?
Anders machen. Nee, nix.
Sehr gut. Du bist, glaube ich, die Erste, die sagt nichts. Geil.
ja, weil alles, was passiert ist, hatte einen Grund. Also, wenn ich irgendeinen Schritt ausgelassen hätte, wäre irgendein anderer Schritt nicht erfolgt. Und ich glaube, wichtig ist immer, da auch Vertrauen zu haben in diesen Weg.
Ja.
Deswegen, ich glaube, das war schon alles richtig so, wie es war, weil so wie ich jetzt bin in meinem Leben mit mir, bin ich sehr zufrieden. Und wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, wäre ich jetzt vielleicht nicht hier. Deswegen.
Ja, stimmt, so kann man es eigentlich auch sehen. Siehst du, das ist auch wieder so ein Mindset-Ding. Ja. Ja, es ist einfach so. Manche Leute sind einfach von innen heraus positiv. Weil sie sagen dann einfach so, ja, das hat jetzt alles dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze und mit dir jetzt den Podcast aufnehme zum Beispiel.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen haben mein Sohn und meine Tochter, wir haben so zum Spiel gespielt, wir sollen uns alle unsere Schwächen und Stärken sagen. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, deine Stärke ist gleichzeitig deine Schwäche. Also deine Stärke ist, dass du, wenn Menschen richtig Scheiße bauen, dass du trotzdem immer die positive Absicht dahinter siehst und immer versuchst zu verstehen, warum ein Mensch so ist. Und die Schwäche daran ist, ich kann mich nicht einfach mal so, also mein Sohn kann sich da nicht einfach mal so bei mir auskotzen über andere Menschen, weil
Weil du
ich
die dann
immer
immer
versuche.
verstehst.
Ja,
Ja,
das fand ich irgendwie
ja.
witzig. Ich habe ihm jetzt versprochen, er darf sich auch einfach mal auskotzen, ohne dass ich eine Erklärung dafür finde.
Aber ich kenne das. Das ist ja mit dem Wissen auch was so traumatisierte Menschen, dass die auch immer oft einen Grund für ihr Verhalten haben. Mit dem Wissen dahinter ist das natürlich, dann analysiert man das direkt und. Ja, aber der konnte ja auch nichts dafür, da war doch das und das. Ja, ich kenne das sehr gut. Ich bin auch manchmal so. Er beschwert sich dann mein Mann immer. Ja.
Ja, ich sag mal, es gibt schlimmere Eigenschaften. Ich
Ja, ich
glaube,
wollte
ich kann
gerade
das
sagen.
glücklich schätzen.
Ja. Yes, Anke. Ich bedanke mich für deine Zeit und für diesen wertvollen Input und den schönen Austausch und sag dann erstmal tschö.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, mit Sicherheit. Mach's gut,
Tschüss.
ciao.